Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Wir beginnen heute eine neue Reihe, und zwar über die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Der Exodus aus der Sklaverei in Ägypten, der Durchzug durch die Wüste bis ins verheißene Land. Der Exodus galt immer in der Tradition der Kirche als ein Symbol, als Metapher für das geistliche Leben, den Weg mit Gott. Tipps für das geistliche Leben erhalten Sie in dieser Reihe, und dazu ist jetzt aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen mit uns Pater Hans Burb verbunden. Grüß Gott, Pater Hans Burb.
Ja, grüß Gott, Frau Kuhl.
Dann freuen wir uns auf diese neue Reihe, auf diese neue Wegstrecke. Ihnen das Wort.
Danke. Ja, liebe Brüder und Schwestern, Sie haben es ja schon gerade gehört bei der Einleitung. Die Geschichte des Volkes Israel, die Geschichte des Mose, des Führers des Volkes, ist eine äußere Geschichte. Aber sie enthält die Prinzipien unserer geistlichen Geschichte mit Gott. Sowohl des Einzelnen mit Gott und Gottes mit ihm, als auch die Geschichte Gottes mit seinem Volk, der Kirche. Und Kirche kann im Großen gemeint sein oder auch im Sinn der Pfarrei, einer Ordensgemeinschaft oder einer Gruppierung, also eines Gebetskreises und so weiter. Ich denke, es sind in dieser Geschichte des Volkes Israel all die Hindernisse, aber auch Vorteile, die wir in unserem geistigen Leben, in diesem Zusammenwirken mit Gott erfahren, enthalten. Und so eine äußere Geschichte hat den Vorteil, dass sie sehr plastisch geschildert ist, dass jeder verstehen kann. Und so kann man dann diese Gesetzmäßigkeit auch viel leichter übertragen auf meine Erfahrung mit Gott. Und gleichsam auch die Erfahrung, wie handelt Gott in meinem Leben. Und so lade ich Sie ein, in einer großen Offenheit einfach sich mitzunehmen und mitzugehen, hinzuhören, und zwar nicht jetzt auf die Geschichte wie ein Geschichtsbuch, sondern es ist ja Wort Gottes, sondern auf dem Hintergrund Ihres Lebens in diese Geschichte Israels hineinhören. All das, was Sie schon mit Gott erfahren haben oder auch nicht erfahren haben, Gutes, vielleicht auch Schweres, also auf dem Hintergrund versuchen Sie, in dieser Geschichte Israels mit Gott eine Antwort zu finden. Denn das Wort Gottes zeigt uns manches auf, was wir vielleicht noch nicht gemerkt haben. Aber es gibt Lösungen. Wort Gottes will ja Antwort geben auf unsere Fragen, auf unsere Nöte, aber auch auf das Gute, was wir erlebt haben, um es richtig einzuordnen in den Plan des Heiles. Denn es geht ja um den Heilsplan Gottes mit uns. So wie es damals in der Geschichte Israels zum Ausdruck gekommen ist. Moses war eine überragende Gestalt der Heilsgeschichte. Und zwar, er war ein Mann tiefster Kontraste, also auch Gegensätze. In seinem Leben finden wir viel Licht, aber auch viel Schatten. Beides ist in seiner Person vereinigt. Also genau das, was wir wohl auch in unserem Leben erfahren, Licht und Schatten. Und so ist er ein wunderbares Bild, eine für uns selbst. Dieser Moses steigt einmal auf den Gipfel der Herrlichkeit, begegnet Gott und dann wieder fällt er in den Schatten der Depression. Also ganze Extreme, die ein Leben beinhaltet, finden wir in dieser Person des Mose, der eigentlich mich darstellt. Nicht? Und genauso, was das Verhalten des Volkes Israel angeht, auf das Werben Gottes hin, es ist ein wunderbarer Spiegel, in den wir als Kirche schauen können. Und uns darin erkennen können. Nun, bei Mose kann man sagen, sein Antlitz wird einmal beleuchtet vom brennenden Dornbusch von Horeb. Und doch lebte dieser Mose wieder im Schatten der Einsamkeit. Er war zum Beispiel unfähig, sich Freunde zu machen. Er war manchmal ein jähzorniger Mann, aber dann auch wieder ein ganz geduldiger Mann. Er war ein Mann von Feuer, aber dann wieder unschlüssig, zum Beispiel vor dem Felsen von Meriba, wo es darum ging, den Auftrag Gottes zu erfüllen, damit der Fels Wasser gibt für die dürstenden Leute und auch das Vieh. Also wir stehen vor Moses gleichsam vor einem Riesen mit Füßen aus Ton, könnte man sagen. Nun, das Leben des Mose ist ein Prozess, so wie unser Leben mit Gott. Es ist ein dauernder Prozess. Wir erleben auch in unserem Leben Höhen und Tiefen. Und es geht uns ja darum, von Gott her Antwort zu bekommen auf diese unsere Erlebnisse von Höhen und Tiefen. Vor allem Antwort in dem Sinn, dass wir verstehen können, was der Inhalt, was der Sinn dieser Höhen und Tiefen in meinem Leben ist. Also das Leben des Mose wie unser Leben ist ein Prozess. Und Mose geht gleichsam, könnte man sagen, in drei Schulen, wo er geprägt wird. Das erste ist die Schule des Pharao. 40 Jahre erlebt er königliche Privilegien im Palast des Pharao. Er erlebt dort Bequemlichkeit. Ja, man hat aber auch bei ihm feststellen können, dass ihm jegliche Identität genommen war. Denn was war er jetzt? Er war nicht mehr Israelit am Palast des Pharao. Er war aber auch kein Ägypter. Ja, was war er denn? Also, diese Schule des Pharao hat ihn einen hohen Preis gekostet. Er hat sich diese 40 Jahre von seinem Volk, den Israeliten, entfernt, bis er eines Tages sich entscheidet, sie doch einmal zu besuchen. Das ist die Schule des Pharao, die wir genau anschauen werden, und wir werden vieles entdecken, auch für uns. Dann kommt ein zweiter Schritt. Er geht in die Schule von Midian. Er muss fliehen. Und dort ist er wieder 40 Jahre. 40 Jahre im Palast des Pharao, dann 40 Jahre in der Schule von Midian. Also gleichsam in der Stille und Abgeschiedenheit der Wüste. Was tut er dort? Er hütet fremde Schafe. Bis er nach 40 Jahren eines Tages sich entscheidet, wie es heißt, über die Steppe hinauszugehen. Also seinen Trott, seinen alltäglichen 40-jährigen Trott zu verlassen. Und gerade dort, wo er einen neuen Weg riskiert, neue Wege riskiert, erlebt er seine persönliche Begegnung mit dem befreienden Gott. Und dieser Gott lädt ihn ein, nun die Hauptrolle in einem neuen Kapitel aus der Geschichte zu spielen. Und so kommen die nächsten 40 Jahre des Mose, das ist die Schule der Wüste. Auch hier, wie gesagt, wandert er mit seinem Volk durch das Sinai-Gebirge. Und am Sinai feiert er den Bund mit Gott und dem Volk. Das ist uns ja bekannt, die 10 Gebote, Bundesschluss. Es war ein harter Weg. Ein harter Weg bergauf. Aber er hatte das Licht der Hoffnung in sich, dieser harte Weg. Nämlich, das Licht der Hoffnung war das Land, wo Milch und Honig fließen. dieses Land, von dem der Herr ihm sagt, ist das schönste Land der Erde, das wollte er erobern. Das war sein Licht. Aber dann kam seine Abschlussprüfung. Nämlich im Alter von 120 Jahren war seine Mission erfüllt. Also er musste seinen Auftrag an Josua weitergeben, den Sohn des Nun. Und dieser sollte das Volk in das gelobte Land führen. Und Mose selbst durfte es nur von ferne, vom Gipfel des Berges Nebo ausschauen. Das ist also ganz kurz diese Schritte, die Moses geht, die wir genau anschauen wollen, in denen wir uns, das werden Sie selber spüren, ziemlich genau wiedererkennen. Nur zwei Interessen haben das Leben des Mose bestimmt. Einmal die vollkommene Befreiung seines Volkes. Also er scheute keine Anstrengung und keine Schwierigkeit, um aus diesen flüchtigen Sklaven, das waren sie ja in Ägypten, ein freies Volk zu machen. Das ist das erste Interesse. Und da können wir, liebe Zuhörer, schon einmal überlegen, wie sieht es in meinem Leben aus? Habe ich auch das Interesse, mitzuwirken, dass das Volk Gottes, ja, dass die Menschen wirklich in die Freiheit kommen, heraus aus der Sklaverei, nicht der Süchte, der Sünden und der Selbstbezogenheit, all das, was den Menschen eigentlich unzufrieden und unglücklich macht. Er hat alle Anstrengungen unternommen, um das Volk in diese Freiheit zu führen. Und das zweite Interesse des Mose war die intime Freundschaft mit seinem Gott. Die intime Freundschaft mit seinem Gott. Auch hier kann ich schon die Frage stellen, wie sieht's bei mir aus? Was investiere ich an Zeit, auch an Mühe, um immer mehr Gott zu begegnen? Zeit bei Gott auszuharren. Vielleicht auch mal Zeit, sich bei Gott zu langweilen, einfach bei ihm zu sein, der gegenwärtig ist. Und ihn handeln lassen, ohne ihm vorzuschreiben, was er zu tun hat. Also prüfen wir, habe ich überhaupt dieses Interesse, diese intime Freundschaft mit Gott zu fördern? Und Gott selber war es, der die Initiative ergriffen hat und ihn in seinem Versteck von Midian gesucht hat. Er hat sich ja 40 Jahre versteckt, weil der Pharao ihn wegen deiner bösen Tat verfolgt hat und gesucht hat, um ihn umzubringen. Gott selber ist ihm begegnet im brennenden Dornbusch und hat ihn herausgeholt aus seinem Versteck und ihm eine neue Aufgabe gegeben. Also Gott selber war initiativ in dieser freundschaftlichen Beziehung. Auch ganz wichtig für mich selber. Nicht ich bemühe mich um Gott, sondern ich höre, wo Gott sich um mich bemüht. Und prüfen Sie jetzt schon, überlegen Sie einmal, im Blick auf Ihr Leben, wo hat Gott Sie bereits angesprochen, berührt? Wo waren Sie innerlich angesprochen? Vielleicht auf einer Wallfahrt, vielleicht in einem Gottesdienst, vielleicht bei einer Predigt, vielleicht in der Natur. Auf einmal spüre ich, Gott, du bist gegenwärtig. Wo ich plötzlich etwas von diesem Gott wahrnehme. Schauen Sie, und mein Bemühen um diese Freundschaft Gottes ist nicht, dass ich Gott suche, er sucht mich, sondern dass ich antworte auf die Berührungen Gottes, die ich selbst schon erfahren habe. Und überlegen Sie, wie oft Sie bereits eine solche, ich nenne es mal so, Berührung Gottes hatten und Sie haben es dann wieder einfach so versinken lassen, vergessen und haben nicht mehr geantwortet. Und dann tun wir so, als ob wir Gott suchen müssten. Also wir uns bemühen müssten, dass Gott endlich einmal auf uns sein Auge wirft. Nein, er sucht nach mir. Und wenn Sie ganz ehrlich sind, ich glaube nicht, dass es einen Menschen gibt, der das nicht sagen kann. haben sie schon bestimmte Berührungen mit Gott gehabt. Aber vielleicht haben sie es nicht gefördert, sind nicht darauf eingegangen. Also, wie gesagt, unser Bemühen, wie bei Mose, um die Freundschaft Gottes, ist Antwort geben auf sein Suchen nach mir, auf seine Berührungen, die ich bereits erfahren habe. Also Gott kommt in das Versteck von Midian und sucht den Mose. Sie erinnern sich an brennenden Dornbusch, wo plötzlich die Stimme kommt, Mose, Mose. Also er ist mitten in der Wüste, wo niemand ist, angesprochen mit seinem Namen. Er ist gefunden. Und dort, in diesem Versteck von Midian, macht Gott den Mose zu seinem intimen Freund, indem er ihm erklärte, wie sehr er ihn brauche. Deuteronomium 5,31: Und du, stell dich hierher zu mir. Ja, Gott ruft, er braucht ihn. Wenn Sie, auch für jeden von uns ist das eine sehr wichtige Erkenntnis. Gott braucht uns jetzt nicht im Sinne, er ist hilflos ohne uns, sondern er hat sich entschieden, durch uns das Volk in die Freiheit zu führen, durch uns die Menschen zu retten, nicht ohne uns. Nicht? Also auch hier einmal die Anfrage, wie ernst nehme ich das? Also kann man sagen, das Schlüsselerlebnis des Mose, das seine ganze Existenz umwandelte, ja, seine ganze Existenz bestimmte, geschah jenem unvorhergesehenen Morgen, an dem er seine Routine durchbrochen hat, indem er unbekannte Grenzen überschritten hat. Und da merken Sie schon, wie oft wir in unseren Gewohnheiten sitzen bleiben. Ja, ich bin das gewohnt und ich will nichts Neues anfangen. Und ja, und auch ob das im Gebet ist, ja, ich bete immer das Gleiche, das geht ganz gut, ich will nichts Neues beginnen. Oder auch, wir haben uns vielleicht in etwas eingearbeitet, ja, da bin ich jetzt sicher und das langt. Und wir machen keine neuen Schritte, wir lassen uns von Gott nicht mehr von unserem alltäglichen Trott auf einen neuen Weg führen. Manchmal schmeißt uns Gott vom Weg selber ab durch irgendwelche vielleicht weniger angenehmen Vorkommnisse und dann landen wir eben auf einem anderen Weg. Aber er möchte eigentlich, dass ich seine Stimme höre, dass ich den Mut habe, beweglich zu bleiben. Wer stehen bleibt, geht zurück. Wer vorwärts geht, begegnet Gott. Also denken Sie mal nach. Wir werden noch genauer darauf zu sprechen kommen. Bewegt sich mein Leben in einem Gewohnheitstrott? Ist mein ganzes Verhältnis zu Gott ein Gewohnheitstrott? Ist mein Arbeiten, mein Tun, mein Beruf, meine Tätigkeit, vielleicht auch im Reich Gottes als Nebenamtlicher oder wie auch immer man das nennt, Ehrenamtlicher, aber es ist eigentlich unser Amt als Getaufte und Gefirmte, an der Befreiung des Volkes teilzunehmen. Ja? Das heißt, das Interesse zu haben, die Menschen für Gott zu gewinnen. Ja? Aber überlegen Sie mal, bin ich da in einem bestimmten Trott und ich möchte nicht etwas anderes anfangen, da habe ich Angst und da bin ich nicht sicher. Hier bekommen Sie bereits eine erste Antwort. Wer in seinem Trott bleibt, so wie Mose 40 Jahre den gleichen täglichen Trott gemacht hat, der begegnet Gott nicht. Ich muss über diesen Trott hinausgehen. Ich muss mich von Gott auch durch Umstände vielleicht auf einen neuen Weg führen lassen, ja, vor dem ich vielleicht ein bisschen Angst habe. Neue Tätigkeit, neues, vielleicht auch in der Pfarrei oder in einer Gemeinschaft oder wo auch immer sie tätig sind. Nicht? Nur wenn ich weitergehe, meinen Trott durchbreche, unbekannte Grenzen überschreite, begegne ich Gott. Das ist die Aussage, eine ganz wichtige Aussage. Also, Moses ging nicht mehr den offiziellen Weg mit seinen Schafen, wie bisher die 40 Jahre, also ein Weg, den er kannte, sondern er ging, wie es heißt, über die Steppe hinaus. Und dort traf er seinen Gott. Und dieser Gott offenbarte sich ihm im Geheimnis des brennenden Dornbusches. Und zwar in diesem unauslöschlichen Feuer des Dornbusches. Also Mose wurde am Feuer von Horeb entzündet. Und er verließ als Schafhirte alles. Er begegnete Gott und in dieses Feuer Gottes, das in ihm jetzt brennt, hat ihn befähigt, die 40 Jahre Gewohnheitsleben aufzugeben, um in ein neues großes Risiko des Lebens einzutreten. Also er ging das Abenteuer mit seinem Gott ein. Er teilte mit diesem Gott sein Leben. Und dann wird's spannend, wissen Sie. Das andere ist langweilig. Und dieser Gott war eine unerwartete Antwort. Ja, dieser Gott war eine verblüffende Antwort. Und zwar eine Antwort, die immer wieder neu von Gott herkam. Es war nicht nur einmal etwas Neues, es kam immer wieder noch Neues. Und es war jedes Mal noch tiefere Begegnung mit Gott, Erfahrung dieses Gottes. In diesen Betrachtungen, die wir so die nächste Zeit miteinander machen wollen, wollen wir uns nicht auf den Schafhirten Mose konzentrieren, sondern auf diesen brennenden Dornbusch, dieses Geheimnis Gottes und auf seinen Heilsplan für alle Menschen. Und das werden wir eben erfahren, diesen Heilsplan Gottes mit allen Menschen, sowohl an Mose wie auch am gesamten Volk Israel. Wir begegnen hier einem unberechenbaren Gott mit seinen großen Kontrasten. Denn Gott können wir nicht ausdenken, er ist immer wieder anders. Nun, dieser Gott ist frei und er ist befreiend. Das heißt, ich kann ihn nicht in meine Vorstellungen einsperren. Er wird mich immer wieder, wenn ich wirklich gehe und jetzt sitzen bleibe, immer wieder neu überraschen. Er ist frei und befreiend. Er befreit mich auch, wissen Sie, auch von diesem an sich hängen, an seinen Gewohnheiten hängen bleiben. Gewohnheiten, die eigentlich ermüden. Er befreit mich und das Leben wird spannend und Spannung ist Zeichen von Leben. Also dieser Gott lässt sich in keine Vorstellung einengen. Wir haben ja immer so eine Vorstellung, wie Gott zu handeln hat, wie Gott zu reagieren hat. Normalerweise wollen wir immer, dass er so handelt und reagiert, wie wir das wollen. Und dann erleben wir, der tut das wieder nicht. Er reagiert wieder anders. Er führt anders. Und wie reagiere ich dann? Denn Sie, wenn ich ein fixes Gottesbild habe, Gott muss so und so handeln, werde ich immer nur enttäuscht sein und ich werde ihm nicht begegnen. Gott lässt sich in keine Vorstellung einengen. Wenn ich gehe, wenn ich den Weg gehe, so wie er einfach sich auch ergibt, aus den äußeren Umständen, denn durch die äußeren Umstände führt ja Gott, ja, werde ich ihn immer wieder neu erleben. In verschiedensten Situationen, ob ich auf Tabor bin oder auf Golgotha, ich werde ihn immer wieder anders erleben. Aber ich muss diese Berge wagen, so wie Mose. Also wir begegnen dann einem faszinierenden Gott, der sowohl in der Stille redet und der die unsicherste Sicherheit ist. Die unsicherste Sicherheit. Wir haben eine unheimliche Sicherheit, aber nicht so eine Sicherheit, weil wir immer etwas, was wir festhalten. Nein, auch wenn es unsicher wird, wenn wir plötzlich in eine andere Situation hineingeführt werden, schlagartig, plötzlich, überraschend, wissen wir immer. Und trotzdem, auch in der neuen Situation, bin ich des Gottes sicher. Verstehen Sie? Darum kann man sagen, der Er ist für mich die unsicherste Sicherheit. Oder umgekehrt, er ist auch die sicherste Unsicherheit. Nicht? Wo ich plötzlich eine Sicherheit, ich bin mir in der und der Aufgabe sicher. Und jetzt kommt plötzlich eine ganz andere Aufgabe, da bin ich total unsicher. Aber ich darf wissen, auch in dieser scheinbaren Unsicherheit trägt mich dieser Gott schon. Er gibt mir Sicherheit. Es ist sein Wille. Und ich kann es riskieren. Ich brauche keine Angst zu haben. Also er ist auch die sicherste Unsicherheit. Ich glaube, das sind ganz interessante Wortspiele. Nun, diese Betrachtungen, die wir anstellen wollen über die Geschichte Israels, sind wie so ein Reiseführer. Und zwar ein Reiseführer des Heilsweges, des Weges des Heiles Gottes mit den Menschen, mit mir, mit der Kirche, mit den Leuten. Denn jeder von uns früher oder später gehen muss. Und deshalb ist wichtig, genau hinzuhören. Also auf den Spuren des Mose versuchen wir mit den vielen, die mit uns auf unserem Weg sind, mit den vielen uns aus der Knechtschaft Ägyptens zu befreien. Und ich glaube, das brauche ich Ihnen nicht beweisen, dass wir alle diese Knechtschaft schon gespürt haben und immer spüren. Denken Sie nur an die verschiedensten Leidenschaften, gegen die wir anzukämpfen haben, die uns so unfrei machen. Vorstellungen, alles Mögliche, Wünsche, Sehnsüchte oder auch Leidenschaften, die uns binden, ja. Süchte, alles Mögliche. Es gibt alles Mögliche, jede Form von Sünde. Ja. Wir merken oft, das sind nicht Dinge, die wir, ja, wie soll man sagen, wollen, sondern die uns binden, die uns oft zu Fall bringen. Also wir fühlen uns da wirklich in einer Zange. Wir alle sind in Ägypten, so wie Israel. Wir sind in dieser Sklaverei in Ägypten. Und es geht darum, nun den Aufbruch zu wagen aus dieser Sklaverei meines Lebens. Und da müssen Sie einfach an all die Dinge Eigenlieben, alles diese Dinge denken, wo Sie spüren, das sind lauter Sachen, wo ich nicht sagen kann, die machen mich glücklich, da bin ich ganz frei, da kann ich ganz frei entscheiden. Nein, es ist keine Freiheit, es ist wie ein Zwang. Ich muss so handeln, es drängt mich dazu und so weiter. Es ist nicht überlegt und frei gewollt. Es ist manchmal frei gewollt, indem ich zustimme zu dem, was mich treibt. Aber was mich treibt, ist nicht Freiheit, ist Sklaverei. Also es ist wichtig, dass wir gleich von Anfang an uns mal ganz grundehrlich sind. Ich kenne verschiedene Sklavenformen in mir, in meiner Natur, in meiner Person. Ja. Und Gott will mich herausführen aus dieser Sklaverei Ägyptens durch die Wüste in das Land der Verheißung. Und wir entscheiden uns also eben der unfreundlichen Wüste zu widerstehen. Und unter Wüste, das ist die Zeit, die wir hier in diesem Leben sind, bis wir in das Land der Verheißung, also in der Herrlichkeit Gottes sind. Denn das Alte Testament ist Vorbild. All diese Begriffe, Land der Verheißung, ist ein Bild für den Himmel, also für die Herrlichkeit bei Gott. Wüste ist unser Leben, wo wir allen möglichen Schwierigkeiten, aber auch Höhepunkten begegnen. Nicht? Und wie gehe ich damit um? Und all das wollen wir betrachten, um dann Schritte zu tun, heraus aus der Sklaverei, immer mehr. Und so entscheiden wir uns auch für unser Leben so, wie es ist. Nämlich, dass wir dieser unfreundlichen Wüste unseres Lebens widerstehen, um uns auf den Weg zum Land der Verheißung aufzumachen. Mose ist ein Mann aus zerbrechlichem Ton, könnte man sagen. Aber ich glaube, das kann jeder von sich sagen. Ein Mann, der manchmal fast kaputt geht. Und wer kennt so etwas nicht? Aber auch ein Mann, der seine Fähigkeiten mit großen Mängeln in Einklang bringen kann. Auch das ist doch unsere Erfahrung, dass wir in uns Fähigkeiten wahrnehmen, große Fähigkeiten sogar, aber auch große Mängel. Mängel, Begrenzungen, nicht, die wir zusammenbringen müssen. Sie gehören zu mir. Nicht? Aber wir werden das wunderbar sehen an Mose, am Volk Israel. Das, was eigentlich auch in uns ganz konkret und lebendig ist. Und ich denke, wenn wir es betrachten, wird das in uns lebendig, was wir vielleicht manchmal gar nicht so wahrgenommen haben. Wir waren zum Teil irgendwo ausgeliefert an bestimmte solche Sklavenketten und haben es gar nicht gemerkt. Dieser Moses ist ein Mann, der liebt, aber der auch mal hasst. Und er drückt seinen Zorn aus vor Gott. Er wird dann von den Seinen verraten und sogar erlebt er, wie sein Gott sich vor ihm verbirgt. Und er entscheidet sich sogar zwischendrin, dass er nicht mehr mit seinem Volk gehen will, er will gar nichts mehr wissen von ihnen. Also alles, alle Facetten unseres Lebens finden wir wieder. Und die werden uns sogar erst aufgehen, wenn wir in diese Geschichte hineinschauen. Wir werden bei diesen Betrachtungen entdecken, dass wir mit diesem Hirten von Midian sehr verwandt sind. Dass er eines Tages die gewohnten Wege verlässt und über die Steppe hinausgeht, das verändert nicht nur sein Leben, sondern verändert auch das Leben seines ganzen Volkes. Auch diese Erfahrung werden wir dort machen, dass dieses Risiko, das einer eingeht, dass einer den Gewohnheitstrott seines Lebens verlässt, von Gott einfach angestoßen, neue Wege riskiert und wagt, auf in verschiedenen Bereichen, wo eben Gott führt, dass das nicht nur eine Veränderung seines eigenen Lebens mit sich bringt, sondern auch eine Veränderung des Schicksals des Volkes Gottes. Das heißt also, ich bin ein Glied dieses Volkes Gottes. Wir sagen ja im Neuen Testament, wir sind Glieder am Leib Christi. Wir sind ein Leib in Christus. Und das, was in mir sich verändert, hat Auswirkungen auf alle, die zu diesem Leib gehören. So, wenn das Herz gut arbeitet, hat der Magen was davon und die Lunge und so weiter. Wenn eines krank ist, dann leiden auch die anderen darunter. Nicht? Also, seien wir uns dessen bewusst. Wenn sich in meinem Leben etwas verändert zum Guten, dann verändert sich auch im Volk Gottes etwas. Nicht bloß in mir. So stark sind die Auswirkungen der Entscheidungen im eigenen Leben. Nun, diese Darstellung der Geschichte des Mose ist ein Hinweis und eine Verkündigung, man kann sagen sogar eine Vorausschau der messianischen Zeit, die mit Jesus Christus gekommen ist. Also das, was wir dort als äußere Geschichte erleben, des Israels, Mose, mit Gott, miteinander, das erfüllt sich dann im Bereich der Erlösung durch Jesus Christus, also in unserem Leben, im Geheimnis der Kirche, im neuen Gottesvolk der Kirche. Und gerade auch im Buch Deuteronomium, ein Mosesbuch also, heißt es immer wieder heute. Das heißt also, das, was da war, ist nicht Vergangenheit. Es ist eine Gesetzmäßigkeit, die auch heute gilt. Heute, das heißt, dass das, da was da geschehen ist, ist also immer Gegenwart. Mose weist auf den neuen Mose hin. Mose sagt ja, einem Propheten wie mich wird der Herr euch aus euren Brüdern erwecken. Und deshalb fragen ja die Pharisäer und die Schriftgelehrten Johannes den Täufer, bist du der Prophet? Das ist der, der Neue, den, von dem Mose ankündigt. Und das ist Jesus Christus, der neue Mose, der dann auf dem Kalvarienberg den neuen Bund in seinem Blut verwirklicht hat, damit wir alle über unsere eigenen Möglichkeiten hinausgehen können. Und nun nehme ich Sie mit in die erste Schule des Pharao. Wir wollen schon einmal damit beginnen und können das nächste Mal weiterfahren. Nun, Ägypten war in jenen Jahrhunderten damals eine Weltmacht, und zwar ersten Ranges. Der Überfluss grenzte an das Elend, ist immer das Gleiche wie heute. Und so gab es einen großen Abgrund zwischen den wenig Reichen, Überfluss, und den vielen Armen, Elend. Es gab also keine Beziehungsbrücke zwischen beiden. Und der Überfluss der Reichen war mit dem Schweiß der Armen verdient. Und die unterste Stufe der Unterdrückten waren nämlich die Nomadenstämme, also die Sklaven auch. Und es heißt in der Apostelgeschichte 7, 18 bis 19, bis ein anderer über Ägypten König wurde, der von Josef nichts wusste. Er ging gegen unser Volk heimtückisch vor und zwang unsere Väter, ihre Kinder auszusetzen, sie sollten nicht am Leben bleiben. Sie wissen vielleicht noch, als die Söhne Jakobs, die 12 Söhne Jakobs, nach Ägypten kamen, unter Josef. Josef haben sie ja zuerst verkauft nach Ägypten. Und er wurde ja dann zweiter König in Ägypten. Als also die übrigen Brüder mit dem Vater nach Ägypten kamen, waren das natürlich für sie goldene Zeiten. Aber sie fielen dann vom Gipfel herunter und wurden von einem neuen Pharao, der eben von Josef nichts wissen wollte, in Knechtschaft geworfen, zu Sklaven gemacht. Und so litten sie unter dem Verlust ihrer Freiheit. Und nun gab es zwei entgegengesetzte Pläne. Das erste war der Plan Pharaos. Und so heißt es in Exodus 1, 12, sodass die Ägypter vor ihnen das Grauen packte. Also dieses Volk Israel ist angewachsen, nicht? Und jetzt bekommen die Ägypter, vor allem die Oberschicht, Angst. Also der Starke, da merken Sie schon wieder eine Gesetzmäßigkeit. Der Starke fühlt sich unsicher vor den Schwachen. Schauen Sie drum, alle Diktatoren gehen mit Gewalt. Gewalt gegen die Schwachen. Sie haben Angst vor den Schwachen, das ist immer so. Die Starken fühlen sich unsicher vor den Schwachen. Also, der Starke hat Angst um seinen Thron, wenn dieses Volk wächst. Und so warnt er in Exodus 1,9, dieser Pharao, und er sagt zu seinem Volk, den Ägyptern, seht nur, das Volk der Israeliten ist größer und stärker als wir. Schon das Wort, ist größer und stärker als wir. Also sie sind stark gewachsen. Und nun sagt er, gebt Acht, wir müssen überlegen, was wir gegen sie tun können, damit sie sich nicht weiter vermehren. Wenn ein Krieg ausbricht, könnten sie sich unseren Feinden anschließen, gegen uns kämpfen und sich des Landes bemächtigen. Also der Starke hat Angst vor den Schwachen, den Sklaven. Den Sklaven. Aus lauter Angst schmiedete er einen Sicherheitsplan, der allerdings immer wieder geändert werden musste. Wiederum ein Gesetz, weil ja Unterdrückung nie eine gute Frucht bringt. Schauen Sie, das haben wir hier erlebt, beim Hitler, beim Kommunismus und bei vielen Diktaturen. Sie sind alle vergangen. Ja? Viele sind vergessen. Nicht? Unterdrückung bringt keine Frucht, keine gute Frucht. Also, was tat dieser Pharao? Der erste Plan war, er hat sie zu Zwangsarbeitern gemacht. In Exodus 1,11 und 13 heißt es, da setzte man Fronvögte über sie ein, um sie durch schwere Arbeit unter Druck zu setzen. Also sie mussten für den Pharao die Städte Pithom und Ramses als Vorratslager bauen. Und daher gingen sie ganz hart gegen die Israeliten vor und, wie gesagt, machten sie, heißt es, zu Sklaven. Schauen Sie, die Wurzel aller Ungerechtigkeit ist die Angst. Die Wurzel aller Ungerechtigkeiten. Wann sind Sie einmal ungerecht gewesen? Was war die Wurzel? Überlegen Sie mal. War es nicht die Angst, Ihre Autorität zu verlieren? War es nicht die Angst, wie hier zum Beispiel beim Pharao, das, was man selbst geraubt hat, zu verlieren? Und Sie haben es ja geraubt. Die Armen, die Sklaven, die mussten ihnen ja ihren Reichtum erarbeiten. Die haben ja nichts dafür bekommen. Also ist die Angst, dass die, das, was man selbst ihnen geraubt hat, sich wiederholen, zurückholen. Wurzel aller Ungerechtigkeit. Bedenken Sie mal, das in Ihrem Leben ist die Angst, dass man das wieder verliert, was man selbst geraubt hat. Aber auch ist es die Angst, die Wahrheit könnte den Betrug der Lüge überwinden. Die Wahrheit könnte den Betrug der Lüge überwinden. Nicht? Denn dieses Unrecht, das ist einfach Betrug. Ich lasse andere arbeiten und ich tue nichts und lebe von dem, was sie erarbeiten. Und sie selber, die lasse ich auf dem niedersten Stand. Ich gebe ihnen nicht den gerechten Lohn. Sklaven bekommen gar keinen Lohn. Ja? Und deshalb will man die anderen lähmen. Nicht? Man will gleichsam die so mit Arbeit überlasten, dass sie gelähmt sind, dass sie nicht aufstehen und sich das wiederholen, was ihnen genommen ist. Man will sie lähmen. Und wissen Sie, wer Komplexe hat, der versucht immer, die anderen zu unterschätzen. Nicht? Wissen Sie auch, gucken Sie mal in sich selbst hinein. Wenn ich Komplexe habe, dann entweder gehe ich unter in meinen Komplexen oder aber ich versuche, die anderen zu unterschätzen. Ich führe das große Wort in meinen Komplexen und tue die anderen etwas runter, damit ich ja, gleichsam aus meinen Komplexen ein bisschen aufstehen kann. Überlegen Sie mal im eigenen Herzen. Habe ich Komplexe? Erlebe ich Komplexe? Und wie gehe ich damit um? Wie verhalte ich mich zu anderen? Schauen Sie, der Minderwertige, der versucht immer, die anderen zu unterdrücken, damit sie auf demselben Niveau bleiben. Aber die Kraft des Lebens ist unbesiegbar. Und so heißt es in Exodus 1,12, je mehr man sie unter Druck hielt, umso stärker vermehrten sie sich und breiteten sich aus. Je mehr man sie unter Druck hielt, umso mehr vermehrten sie sich. Also es waren sie sowieso schon ein großes Volk. Ja? Und jetzt vermehren sie sich auch noch. Also genau das Gegenteil kam heraus von dem, was der Pharao, also die Reichen, wollten. Das Volk zu unterjochen, lähmend zu können, dass sie nicht reagieren, nicht? Und jetzt wachsen sie. Eigentlich ein Gesetz des Lebens. Das merken wir auch in der Natur. Wo eine Pflanze in irgendeinen Widerstand kommt, wird sie ganz stark. Und so durchbrechen manchmal einfache Pflanzen eine Tierschicht, ja. Manchmal einen harten Boden, wo man nur staunt, wie kommt die Pflanze bloß da durch, diese weiche, schöne Pflanze. Also ein Gesetz der Natur. Und vielleicht überlegen Sie selber einmal und überlegen Sie, habe ich Menschen auch schon unter Druck gesetzt? Einfach um selber zu überleben. Und das geht oft mit Verleumdung, mit negativen Worten oder mit Spott. Nicht? Ich tue andere runter, damit ich selber überlebe. weil ich selber irgendwie noch jemand bin, oben bin, weil ich Komplexe habe, weil ich selber nicht, mir selber nicht sicher bin. Ja? Aber je mehr ich andere unter Druck halte, auf irgendwelche Weise, umso mehr, umso stärker werden sie. Das heißt, es wird der Schuss hinten hinausgehen, wie man so sagt. Und deshalb entscheidet sich dieser Pharao zu einem zweiten Schritt, nämlich die Geburtenkontrolle. Der Pharao, dem es also nicht genügte, die Hebräer einzuschüchtern, entschloss sich für die Geburtenkontrolle. Was macht er? Er ruft die Hebammen zu sich und verlangt von ihnen die Ausrottung der Hebräer. Es heißt in Exodus 1,16, wenn ihr den Hebräerinnen Geburtshilfe leistet, dann achtet auf das Geschlecht. Ist es ein Knabe, so lasst ihn sterben. Ist es ein Mädchen, dann kann es am Leben bleiben. Was machen die Hebammen? Sie liebten das Leben mehr als den Tod und bestanden nicht auf der Anordnung des Pharao. Also auch die zweite Form der Unterdrückung funktioniert nicht. Das erste war, sie zu Sklaven zu machen, sie gleichsam niederzudrücken mit viel Arbeit. Das ist nicht gelungen. Sie sind noch stärker geworden durch den Druck. Jetzt sollten sie ausgerottet werden, die Buben. Und dann stirbt natürlich das Volk aus. Das war das Todesurteil. Aber die Hebammen dienen dem Leben und nicht dem Tod. Sie sind nicht auf diesen schrecklichen Plan eingegangen. Und dann kam der dritte Plan des Pharao, nämlich die Kinder im Nil zu begraben, vor allem die Buben. Das heißt, nachdem er über die Hebammen keinen Erfolg hatte, ordnete er an, in Exodus 1,22, alle Knaben, die den Hebräern geboren werden, werft in den Nil. Und das sagte er zu allen Ägyptern, also überall im Land. Jeder Sohn der Hebräer musste also im Nil ertränkt werden. Und so waren praktisch die Tage dieses Volkes gezählt. Es gab also nichts anderes mehr als abzuwarten, bis alle ausstarben. Das auserwählte Volk, mit dem Gott ja einen Wohlstandspakt geschlossen hatte, über Abraham, Isaak und Jakob, ja, war in Ketten und harter Knechtschaft. Und jeder Vater, der einen Knaben zeugte, wusste, er wird ein Sklave werden. Die Fronvögte peitschen die Männer, sie schrien zum Himmel, aber scheinbar ohne, dass jemand antwortete. Also auch eine Situation unseres Lebens, dass wir manchmal meinen, Gott hört uns nicht. Aber wir werden noch feststellen, was wirklich geschehen ist. Aber nehmen Sie das mal ganz zur Kenntnis. Sie spüren, Sie erleben das hier. Sie schrien, aber niemand gab Antwort. Es sah so aus, als ob Gott das Leiden seines Volkes nicht sieht. Die Söhne Abrahams, die eigentlich bestimmt waren, ein Segen für alle Völker zu werden, die waren in der Knechtschaft Ägyptens, und zwar ohne, dass sich ihr mächtiger Gott für sie scheinbar interessierte. Schauen Sie, das sind Situationen, die in jedem Leben vorkommen, deshalb ist wichtig, es zur Kenntnis zu nehmen. Und es ist wichtig, und hier muss etwas geschehen. Das hat einen Sinn. Wir kommen noch drauf. Mindestens sah es so aus, dass das Todesurteil über sie gesprochen wurde. Denn schließlich war es eine lange Zeit. Die Frage ist, warum wartete Gott so lange? Es waren ja über 400 Jahre. Warum ließ er das Leiden seines Volkes so lange zu? Fragen, die viele von ihnen sicher im Herzen haben, auf sich selber hin oder auf andere Menschen hin. Warum wartet Gott so lange? Warum erhört er mich nicht, uns nicht? Warum lässt er das Leiden seines Volkes so lange zu? Denken Sie an verschiedenste, auch Länder, wo man sagt, die Leute sind unterdrückt. Herr, warum so lange? Oder selber ist man irgendwo in einer Not und aus der man noch nicht heraussieht. Warum eilt dieser Gott denen nicht zu Hilfe, die er doch liebt? Warum kümmert er sich nicht um ihre Bedürfnisse? Schauen Sie, das ist ein Geheimnis des ewigen Gottes, der nicht eilt und genauso wenig geht seine Uhr im Rhythmus von der Uhr des Menschen. Überall auf der Welt geschieht dasselbe auch heute. Alles, was wir hier erleben beim Volk Israel, geschieht zu jeder Zeit überall auf der Welt. Die Unterdrückung der Schwachen durch die neuen Pharaonen, die kleinere Völker unterdrücken und erobern. Sie erleben das ja heute. Wer hat nicht schon die Ohnmacht gegen Pharaonen erlebt? Pharaonen in verschiedensten Gestalten, bis ins Kleine der Familie hinein. Auch da gibt es Pharaonen. Nicht? Und sie haben um Gerechtigkeit zum Himmel geschrien, ohne eine Antwort zu bekommen, scheinbar. Und manchmal denken wir sogar, dass unser Schmerz niemand interessiert, nicht einmal den barmherzigen und gnädigen Gott. Und da ist die Frage, warum antwortet der Herr nicht sofort auf den Hilferuf der Seinen? Und auf diese Frage, Brüder und Schwestern, wollen wir das nächste Mal eingehen. Wir haben jetzt den Plan des Pharao betrachtet, das Volk auszuretten, das Volk, das Verheißung hat von Gott, das Gott liebt. Und er scheinbar reagiert nicht. Warum antwortet der Herr nicht sofort, auch in meinem Leben, in Ihrem Leben, auf meinen Hilferuf? Also seien wir gespannt, welche Antwort das Wort Gottes, Gott selber in seinem Wort, in der Geschichte Israels, Ihnen und mir geben wird. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich hoffe, dass Sie im Blick auf Ihr Leben jetzt schon so einige Hinweise bekommen haben, Verständnishinweise, und gespannt sind, wie der Herr Sie jetzt weiterführt.
Vielen Dank, Pater Burb, für diesen Vortrag. In der Schule des Mose begeben wir uns in einer Reihe hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Sie können diese Sendung auch bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb 08328 921 120 oder Sie gehen auf unsere Internetseite www.horeb.org. Wenn Sie einmal Exerzitien im Haus St. Ulrich miterleben wollen, dazu finden Sie auch Informationen dazu im Informationsfeld zu dieser Sendung, Exerzitien auch zu diesem Thema. Pater Hans Burb, dürfen wir Sie noch um den Segen, ich wollte schon bald sagen Reisesegen bitten. Ja. Die Reise durch die Wüste, durch unser Leben, manchmal staubt es da ja auch ganz gut.
Das kann man sagen, ja. Also segne euch und schütze euch und schenke euch Freude auf diesem Weg. Der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und vergelt's Gott.
Segne es Gott.
Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.